Ja, Michael, servus. Danke für deine Zeit erstmal. Du bist von der SPD und genau. Dort im sitzt du auch im Rat.
Ja.
Und bist Vorsitzender des Mobilitätsausschusses?
Ich bin stellvertretender Vorsitzender des Mobilitätsausschusses und für die SPD der Sprecher im Mobilitätsausschuss.
Okay, wunderbar. Das heißt, du hast dich schon einige Jahre mit der Campusbahn jetzt beschäftigt, beziehungsweise mit dem ganzen Thema Mobilität. Und wir haben uns jetzt heute hier getroffen, um mal ein bisschen über das brennende Thema Campusbahn zu sprechen. Erzähl doch den Hörern gerade noch mal kurz, was die Campusbahn eigentlich ist.
Ja, die Campusbahn ist eigentlich Mittel zum Zweck. Und der Name Campusbahn ist auch ein bisschen verwirrend. Es gab die Idee, den Campus anzuschließen mit einem Verkehrsinstrument. Ist klar, wir kriegen den Campus Melaten, Campus West, zwei große Erweiterungsbereiche der Uni, wo auch Hörsäle entstehen sollen. Das heißt, wir haben da den Bedarf in den 15-minütigen Pausen zwischen zwei Vorlesungsblöcken, sehr viele Studis eben vom Hauptgebäude oder vom Zentralbereich zu hören zu bringen oder eben umgekehrt. Dieser Bedarf musste bearbeitet werden und da hat die Stadt eben zuerst eine europäische Studie in Auftrag gegeben, wo 16 verschiedene Verkehrssysteme geprüft worden sind, wo wir gesagt haben, wie können wir am besten Super C beziehungsweise nachher auch Bushof, das haben wir relativ schnell erweitert, noch während der Studie, mit dem Klinikum verbinden.
Also es ging erstmal wirklich nur um die reine Campusanbindung und da auch nur vom Templer Graben bis erstmal hoch zum Klinikum.
Genau, okay. Aber wir haben dann wirklich sehr, sehr schnell gesagt, das war noch während diese Studie damals lief, nimmt den Bushof auf jeden Fall dazu, weil einfach sonst die Ströme überhaupt nicht ausreichen. Und als dann rauskam, wir haben verschiedene Verkehrssysteme, die mit relativ hohen Kosten verbunden sind, haben wir auch in der Politik gesagt, das kann nicht sein, dass wir ausschließlich für die TH so viel Geld, so viel städtisches Geld in die Hand nehmen. Mhm. Klar, ich meine, die TH ist das Land und das Land fördert 35% der Infrastrukturmaßnahmen auf jeden Fall, aber das reicht uns nicht, sondern wir wollen schon, wenn wir sowas machen, dass die ganze Stadt intensiv davon profitiert. Und haben dann gesagt, wir brauchen ohnehin am Adalbert-Steinweg und auch auf der Achse Würselen-Pfalz über den Bushof brauchen wir ein besseres Verkehrsmittel. Da sind wir schon am Rande der Kapazität dessen, was ein Bussystem überhaupt schon in der theoretischen Berechnung leisten kann. Also nutzen wir doch diesen Anlass Campusanschluss, um auch das Problem, also nicht nur den Campusanschluss, den wir natürlich auch brauchen, aber eben auch den Anschluss Brand-Bushof direkt in einem mitzulösen. Ja, so ist es gekommen.
Okay, also das heißt, wir reden jetzt dann aktuell von der ersten Ausbaustufe von der Trasse, die von Brand runter, die Trierer Straße geht, über den Albert-Steinweg,
genau.
Kaiserplatz,
Blondelstraße,
mhm. Ja.
Bushof, dann die Gräben, also Seilgraben, Hirschgraben. Es gibt noch zwei Varianten, entweder vorm Hauptgebäude die Wilner Straße hoch oder hinterm Hauptgebäude Geschwister-Scholl-Straße. Hängt sehr stark von der Kreuzung vom Audimax ab, weil die so schon sehr kompliziert ist. Und wenn man da jetzt noch eine Bahn einmal quer durchlegt, dann muss man auf jeden Fall an der Kreuzung noch mal ran, weil man ansonsten den Ringzuschlag unterbrechen würde. Von da aus geht es dann weiter durch den neuen Campus West. Das ist im Prinzip zwischen Bendplatz und Bahngleisen. Mhm. Bei Lind vorbei über eine Brücke. Vor dem Carvo kommt man dann an, auf der anderen Seite des Westbahnhofs. Geht dann über den Campus, allerdings nicht wie ursprünglich geplant über den Campus Boulevard in diesem großen geschwungenen Bogen, sondern es wird so eine Sekante werden. Und von da aus dann wieder zurück bis zum Uniklinikum.
Okay. Jetzt reden wir die ganze Zeit schon von Campusbahn. Du hast eben gesagt, es wurden ja eigentlich irgendwie auch andere Alternativen geprüft. Ich hatte mir selber mal angeschaut, in dem Rahmen, wo es nur um den Campusanschluss ging, da waren ja auch irgendwie eine Monorail geplant oder sogar noch eine Seilbahn, die rauf und runter ging. Jetzt hat man sich in dem ganzen Konzept ja schon sehr auf die Bahn versteift. Also es gibt da ja jetzt eigentlich gar keine Alternativen mehr, für die abgestimmt werden können, sondern es geht wirklich allein um die Bahn. Was ist denn der Vorteil jetzt von der Bahn im Gegensatz, wenn wir jetzt auf den Bus umsteigen würden oder einen Bus weiter da die Strecke langfahren lassen würden?
Also es ist richtig, wir haben am Anfang nur geprüft, womit wir diese hohe Spitze in einer kurzen Zeit an Personen, an quasi wenn die Vorlesung zu Ende ist, nach Melaten transportieren können oder zurück. Und da war eben durchaus die Seilbahn deshalb interessant, weil man sehr schnell sehr viele zusätzliche Wagen einhängen kann, die auch automatisch fahren und dann eben, wenn man es nicht mehr braucht, also während der Vorlesungszeit sozusagen weniger Wagen, also weniger Gondeln dann losschicken kann. Mhm. Aber wie gesagt, unser Ansatz war dann möglichst schnell auch die Stadt in die Profiteursrolle zu bringen, also andere Trassen zu bedienen.
Und da stelle ich mir selber schwierig vor.
Ja, das geht nicht. Es wird dann teurer, weil wir diese Überflugsgenehmigung über private Häuser nicht bekämen. Mhm. Und auch die Bahnhöfe sozusagen müssten behindertengerecht barrierefrei sein. Und das geht bei einer Seilbahn schlichtweg nicht zu annehmbaren Kosten. Okay. Auch Monorail wurde geprüft, spurgeführte Busse. Und was man in dieser Rockstudie nicht sieht, aber wir haben auch eine Busbahn geprüft, weil wir natürlich auch das konventionelle System eventuell fortschreiben können wollen. Warum haben wir uns jetzt am Ende für die Bahn entschieden? Warum stellen wir nicht Varianten zur Auswahl? Dass wir nicht Varianten zur Auswahl stellen, liegt daran, dass das einfach in dem Verfahren nicht geht. Im Bürgerentscheid muss es eine Frage geben, die mit Ja oder Nein beantwortet werden kann und nicht, wollen Sie A, B oder C. Ich selber fände sowas schöner, weil man dann auch die Menschen vernünftiger beteiligen könnte, aber wir haben eben im Augenblick eine repräsentative Demokratie, das heißt, die Beteiligung läuft eigentlich so, dass man seinen Ratsherrn, seine Ratsfrau anspricht und mit denen das klärt. Das ist kann man gut oder schlecht finden. Ich persönlich finde es gut, weil man eben komplexe Fragen nicht per Ja, Nein oder A, B oder C beantworten lassen kann. Warum ist es dann am Ende die Bahn geworden? Ja, es gibt noch eine Variante oder eine Möglichkeit, die man in der Tat intensiver geprüft hat und die vielleicht auch, falls jetzt der Bürgerentscheid mit Nein ausgehen sollte, dann zur Umsetzung kommt, das ist eben diese Busbahn. Wenn man mal bei autotram.info schauen möchte, das ist eigentlich ein System, das ähnlich aussieht. Das ist im Prinzip ein sehr, 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 sehr langer Bus mit mehreren Gelenken. Der lässt sich durchaus zukünftig auch irgendwann mal mit Batterie oder mit Hybrid betreiben. Oberleitungen sind an der Stelle in jedem Fall Mumpitz, weil sie die schlechten Eigenschaften des spurgeführten Systems mit den schlechten Eigenschaften des Busses kombinieren. Das heißt, wir können dann den Bus nur da fahren, wo wir Oberleitung haben. Das heißt, die einzigen Vorteile, nämlich die Freiheit des Busses, dass er mal eine Spur wechseln kann, die verlieren wir dadurch de facto.
Also er würde einfach nur nicht mehr die Energie selber mit an Bord tragen müssen.
Genau. Und dafür braucht man keine Oberleitung. Ja. Das wird in der Tat im Laufe der Zeit auch technisch möglich sein. Das Hauptproblem ist aber, dass wir weiterhin nicht klar definiert zu Bahnsteigen zum Beispiel halten können, was durch Gleise möglich ist. Das heißt, wir verlieren die Barrierefreiheit, die man hat durch eine Bahn. Und wir haben weiterhin den Reifenabrieb, was eine große Quelle für Feinstaub ist. Grundsätzlich sind Reifen Teersysteme in der Energieeffizienz wesentlich schlechter als Stahl auf Stahl, der einfach abrollt bei der Bahn. Also wir haben viel zu viele negative Effekte eigentlich beim Bus. Bei der Bahn haben wir eben den großen Vorteil, dass das System koppelbar ist. Wir können mit relativ wenig Fahrpersonal und eben Energie, die aus den Oberleitungen kommt, können wir umweltschonend und mit sehr geringen Kosten im Vergleich zum Bussystem sehr viele Menschen bewegen. Und deshalb stellen wir jetzt die Bahn zur Auswahl. Die Bahn kostet eben entweder 4 oder 6,5 Millionen. Das Bussystem, weil wir da natürlich auch die Haltestellen verlängern müssen, wir brauchen zusätzliche Eigentrassen und so weiter, wird in der Studie, die dem zugrunde liegt, auf 4,3 Millionen Kosten pro Jahr geschätzt. Ist also nicht wesentlich günstiger, aber deutlich schlechter. Und das ist halt so ein bisschen der Grund, warum jetzt nur die Bahn zur Abstimmung steht und warum halt dann die Marketingleute, die jetzt den Bürgerentscheid sozusagen gewinnen wollen, die sagen, werbt jetzt für die Bahn, als wäre es alternativlos. Ich finde es ein bisschen schade. Man könnte durchaus auch die Genese besser erklären. Das würde dann doch auch die Menschen ernster nehmen, als das im Augenblick in dieser Kampagne rüberkommt. So als wenn man einfach nur was verkaufen wollte. Aber darum geht's nicht, wenn man es schon 4 Jahre lang da intensiv Gedanken gemacht und nicht uns auf irgendeine Sache festgelegt, die wir jetzt möglichst verkaufen wollen. Das kommt falsch rüber.
Hast du denn eine Ahnung, warum das so falsch rüberkommt? Weil das ist irgendwie auch das, was ich jetzt so in meinem bekannten Freundeskreis irgendwie mitbekommen habe, dass vielen einfach die Transparenz halt bis jetzt schon irgendwie gefehlt hat. Also dass halt irgendwie viele sagen, ich werde da jetzt irgendwie wieder ein bisschen von überrannt. Ich habe das irgendwie am Rande mitbekommen, dass irgendwie sowas geplant ist. Das ist ja schon in Aachen immer in der Diskussion, so eine Bahn einzuführen. Das ist jetzt mal sowas 99, wurde das dann aber eigentlich ad acta gelegt. Und ja, jetzt fühlt man sich wieder so ein bisschen vor vollendete Tatsachen gestellt. War es irgendwie vorher nicht möglich, da so die Bevölkerung irgendwie mit einzubinden? Also ich stelle mir sowas auch immer schwierig vor in solchen Prozessen. Ich bin da auch nicht unbedingt der Freund von. Also dafür gehe ich auch wählen und vertraue irgendwie eigentlich auch so weiter Politik, dass man solche Entscheidungen erstmal so weit vorantreibt. Aber hätte man da jetzt rückblickend nicht schon etwas früher die Bürger mit einbeziehen können?
Ja, die Bürger waren ja einbezogen. Also wir haben 75 Ratsleute, die Vertreter der Bürgerinnen und Bürger sind, und die waren natürlich einbezogen. Gut, provokante Sichtweise gebe ich zu, weil man ja doch immer selber entscheiden möchte. Es ist ein Trend in der Bevölkerung. Du hast nicht mehr wie das früher war, dein Ratsherrn im Viertel wohnen, den du kennst, den du beim Brötchen holen triffst oder in Kegelverein oder keine Ahnung was. Und mit dem kannst du dann sprechen und bist auf dem Stand. Sondern du hast eine Anspruchshaltung, dass jeder rechtzeitig über wichtige Projekte alleine entscheiden können will. Und das ist so nicht möglich. Es gab in der Tat seit 2009 spätestens intensive Vorstellung des Projektes im Ausschuss, im Mobilitätsausschuss. Es gab spätestens seit März letzten Jahres gab es auch öffentliche Sitzungen. Also meine Partei hat da ganz viel gemacht. Wir hatten irgendwie ein Dutzend Beiratssitzungen, wo am Ende bis zu 40, 50 Leute anwesend waren, weil eben das Thema langsam auch in die öffentliche Diskussion drang. Aber man kann nicht mehr tun, als sagen, wir beraten es und nehmt bitte daran teil. Also es ist sehr, sehr schwer. Also es sind alle Dokumente, die es gibt, bis auf die Studie der ASIAC zu der alternative Busbahn, die gibt es nicht öffentlich, und es gibt nicht öffentlich die vorläufige standardisierte Bewertung, weil da gibt es noch Abstimmungsprobleme mit dem Bundesministerium. Also diese beiden Dokumente sind nicht öffentlich. Alles andere, was es an Planungsunterlagen gibt, an Beratungen und so weiter, hat entweder öffentlich stattgefunden im Mobilitätsausschuss, oder es gibt die Dokumente, die dem zugrunde liegen, öffentlich. Also wir machen da nichts Geheimes. Und die Problematik, die so ein bisschen da mitschwingt, ist: Warum habt ihr das und das und das und das alles noch nicht geplant oder haltet es unter Verschluss? Aber lasst trotzdem jetzt schon abstimmen. Und dieser Widerspruch, der ist dadurch zu erklären, dass wir eben in dem Verfahren, was nach dem Bürgerentscheid folgt, also das Planfeststellungsverfahren ist der Fachbegriff, da gibt es schon Bürgerbeteiligung, die vorgesehen ist, auch bei der Detailplanung über zum Beispiel, wie viele Spuren wird die Trierer Straße haben und so weiter. Und diese Fragen, die können, oder dieses Verfahren kann nicht angestoßen werden, wenn man noch einen formalen Bürgerentscheid haben möchte. Diese beiden Verfahren schließen sich juristisch, rechtlich aus.
Also das heißt, wir stimmen jetzt halt erstmal überhaupt generell am 10. März darüber ab, ob wir die Bahn wollen oder nicht.
Genau.
Und wenn wir für die Bahn stimmen, dann kommt eigentlich erst das Planfeststellungsverfahren ins Rollen. Ist das Ganze dann auch noch in Anführungszeichen Ergebnis offen? Also könnte sich in dem Planfeststellungsverfahren dann auch noch herausstellen, oh Gott, wird irgendwie doch 350 Millionen,
ja,
und das können wir uns überhaupt nicht leisten.
Na klar.
Wir lassen das Ganze doch mal lieber.
Ja klar. Also Planfeststellungsverfahren ist immer ergebnisoffen, ist auch nicht bei der Stadt angesiedelt, sondern bei der Bezirksregierung, also im Prinzip beim Land, wenn man so will. Und die Fragen, die dann da auftauchen, die können durchaus dazu führen, dass bestimmte Trassenabschnitte nicht baubar sind.
Ja.
Zum Beispiel durch Klagen von Anwohnern. Und dann kann die Bahn nicht gebaut werden. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, ja, aber die Bevölkerung hat gesagt, wir machen das jetzt, und dann wird es auf Biegen und Brechen, kostet es was wolle, gemacht. Sondern es ist, wenn man es genau nimmt, erstmal nur ein Empfehlungsbeschluss für die Politik.
Ja.
Soll die Stadt bauen, ja oder nein? Und wenn dann das Sollen ein Ja ist, dann wird die Stadt sehr viel dafür tun, dass es möglich ist. Aber wenn es nicht geht, geht's nicht. Also da geht es nicht darum, Verantwortung abzuschieben. Das ist wird auch gerne gesagt. Das ist Quatsch.
Dass man sagt, mit dem Bürgerentscheid in 10 Jahren, wenn es dann die doppelten Kosten sind, ihr habt es doch gewollt.
Ja, und das ist ja Blödsinn. Also kann die Stadt sich nicht leisten. Und dann geht es nicht darum, ob man das jetzt irgendwann mal, wir können auch schöner Wetter abstimmen lassen. da wird die Stadt trotzdem nicht anfangen, eine Wettermaschine zu bauen. Also das ist...
Wobei das in Aachen aber schon angebracht wird. Das heißt auch mit dem Planfeststellungsverfahren... Wird sich dann auch da erst dann die Förderung vom Land entscheiden? Weil das ist irgendwie so, was ich in so meinem Kopf habe, das ist so eine Sache, so, wenn ich mir die Kosten angucke und 90% Förderung, wo ich mit dem mit diesen 90% Förderung mich auch sehr schwer tue, weil wenn man sich anguckt, dass das eigentlich ja nur die Trasse ist und wenn es in der Insgesamtförderung dann irgendwie um die 15% dann nachher runtergerechnet dann nur noch ist, das ist schon viel Marketing, bla bla. Also das sind so Sachen, die mir persönlich irgendwie nicht unbedingt an der Sache
schmecken. Aber das sagt auch keiner. Also keiner, es wird 90% gefördert, sonst wird immer gesagt, die Trasse wird 90%, steht auch immer so dabei.
Und
klar, die 90% hören sich gut an. Es wird übrigens auch etwas mehr als die Trasse zu 90% gefördert und werden auch die Fahrzeuge gefördert, nur nicht bei der Anschaffung, sondern über die Lebenszeit der Fahrzeuge gibt es eine Vorhalteförderung.
Ja.
Die ist auch teilweise nicht mit eingerechnet. Also Förderung ist nicht der Punkt. Wenn das eine gute Sache ist für die Stadt, dann sollte die Stadt das machen. Und dann ist es ziemlich wurscht, woher das Geld kommt. Das sind alles Steuergelder. Ob das jetzt vom Land, vom Bund kommt oder eben aus dem städtischen Haushalt dann über eine neue Kreditaufnahme. Wenn wir es im Haushalt abbilden können, das ist die eine Sache. Und da sind 6,5 Millionen 1,3%. Also das ist in dem Fall anteilig eine sehr kleine Summe, die sich unterbringen lässt. Da ist jede Schwankung in der Gewerbesteuer ein größeres Problem und jede Lohnrunde bei der Stadt bringt höheres Risiko als die Bahn. Also da müssen wir uns keine großen Sorgen drum machen. Sagt das Marketing, bla bla. Ja, klar. Also wir haben insgesamt eine Förderung von, je nachdem wie man rechnet, knapp über 50%. Also es ist immer die Frage, aber wie gesagt, das ist kein Argument. Wenn es gut und richtig ist, dann ist es so und wenn nicht, dann lässt man es sein. Jetzt habe ich aber einen Teil deiner Fragen vergessen.
Du dir erstmal nichts. Mit der Förderung, also die ist ja momentan, so wie ich das verstehe, so eher etwas on hold gesetzt. Also so, dass man das Land gesagt hat, prinzipiell ist das alles förderfähig.
Ja, das ist ein ganz kompliziertes Verfahren und wir werden genau dann Sicherheit haben, dass wir das Geld bekommen, wenn wir fertig gebaut haben und es auf dem Konto ist.
Ja, das ist also das heißt, das ist ja noch, ich habe immer diese 2019 da irgendwie im Kopf.
Genau.
Das ist daran gebunden. Das heißt, wenn die Bahn bis Ende 2019 nicht steht oder nicht fährt, dann würde es die Förderung auch nicht geben?
Ja. Also das ist alles Politik und es geht immer darum, was die anderen Gremien wollen. Und im Moment ist es so, wir haben das Glück, dass im Land im Koalitionsvertrag von Rot-Grün die Campusbahn fast namentlich drin steht. Es steht irgendwie sowas drin wie innovative, elektromobile, batteriebetriebene Stadtbahnsysteme sollen gefördert werden. Irgendwie sowas. Und das ist das einzige System, was da gibt, ist die Campusbahn. Also man weiß, ich weiß es auch, weil ich mitgeholfen habe, die Campusbahn in den Koalitionsvertrag reinzukriegen. Damit ist die Bahn gemeint. Und das ist auch allen anderen Partnern, auch in der Region, auch in Köln, ist das sehr bekannt, dass die Bahn politisch, landespolitisch gewollt ist.
Mhm.
Ich weiß, dass unser Oberbürgermeister selber auch sehr gute Gespräche da mit dem Bundesverkehrsministerium geführt hat und da auch ein Okay bekommen hat, wir wollen die Bahn, weil es ein wichtiges Pilotprojekt ist, was Elektromobilität angeht. Den Aspekt haben wir noch gar nicht angesprochen.
Mhm.
Das sind erstmal die Rahmenbedingungen. Also politisch haben wir großen Rückhalt. Wie funktioniert jetzt die Förderung? Also grundsätzlich ist es so, es gibt das sogenannte Entflechtungsgesetz oder auch GVFG, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, das heißt mittlerweile Entflechtungsgesetz. Danach werden Kommunen bei Infrastrukturprojekten, die den Verkehr betreffen, entsprechend gefördert. Die Förderung ist eigentlich eine Bundesförderung und geht bis zu 60% der Infrastrukturkosten. Das Land kann zusätzlich Geld in die Hand nehmen, auch nach Entflechtungsgesetz, das geht alles auf diese Föderalismusreform damals zurück, und kann die gleichen Projekte unterstützen. Und eigentlich fördert der Bund bei Stadtbahn nur dann die Trasse, also den Fahrweg, wenn es eine Eigentrasse ist, also wenn da nur die Bahn und noch Rettungsfahrzeuge und Busse drauf fahren können. In diesem Fall haben wir aber eine Zusage, dass da, wo der Bund nicht die 60% fördert, sondern meinetwegen nur 40% oder sowas, das Land einspringt und bis zu 90% der Gesamtkosten sozusagen ergänzt. Das heißt, wir haben dann Streckenabschnitte, da liegt die Förderung des Bundes bei 40 und des Landes bei 50% und andere Streckenabschnitte, da liegt dann die Förderung des Bundes bei 60 und die des Landes bei 30%.
Okay.
So, das ist erstmal komplizierte Sache. Liegt aber daran, dass das Projekt entsprechend politisch gewollt wird. Was heißt, jetzt liegt die Förderung? Wir haben ja noch keinen Förderbescheid. Um in so ein Projekt, in so ein Programm eingeplant zu werden, muss man eine sogenannte standardisierte Bewertung veröffentlichen. Das ist ein von irgendeiner Uni festgelegtes Berechnungsverfahren. Das ist auch genormt, da kann niemand dran rütteln, wie da gerechnet wird, wo du erstmal die Kosten bestimmst und den Nutzen. Und Nutzen heißt an der Stelle wirklich alles, inklusive weniger Verkehrstote und bessere Luftqualität, weniger Parkplatzbedarf und den ganzen Kram. Das wird alles, wie das in Deutschland so üblich ist, beziffert mit Euro, besetzt und dann schaut man, wie viel volkswirtschaftlichen Nutzen haben wir und wie viel Kosten haben wir wirklich tatsächlich, die investiert werden. Und bei den guten Projekten liegt das im Augenblick irgendwo so zwischen 1,2 und 1,3. Und die Stadt hat berechnen lassen von einem Büro, wie das denn bei der Bahn ist, so nach den aktuellen Kostenschätzungen und Nutzenschätzungen. Und das Büro hat gesagt, das ist super, wir kommen mal locker auf 1,5. Mhm. Und da hat der Bund gesagt...
Wie kommt das hier zustande? Also warum ist das in Aachen so viel besser?
Wenn du sagst, es liegt so eigentlich zwischen 1,2 und 1,3. Längst überfällig ist. Ja. Also das ist einfach, also wie gesagt, es ist standardisiert, da kannst du ja nichts dran drehen. Ne? Mhm. Wir haben einfach gesagt, wie die normale aktuelle Belastung der Trasse ist und was man dann eben prognostiziert, wie es wächst, und haben eben sehr konservative Prognosen angesetzt, beispielsweise Fahrgaststeigerung um 1% in anderen Städten, also Modalsplit-Veränderungen. In anderen Städten sind es eher so 2 bis 3, teilweise 4 gewesen, wenn so eine Bahn kommt. Da war 2 aber auch das Kleinste, was man gefunden hat. Und wir haben trotzdem nur 1% angesetzt. Also es ist, wir haben da überall sehr, sehr, sehr vorsichtig gerechnet und trotzdem so einen guten Wert. In Aachen ist eine Bahn schlichtweg überfällig. Wir haben auf der Haupttrasse jetzt schon 38.500 Fahrgäste. Ein Bussystem bricht bei 40.000 zusammen. Mhm. So, und wenn man das sieht, viele Städte, die deutlich kleiner sind als Aachen, eher so 100, 150.000 Einwohner haben schon ein Bahnsystem. Da sieht man, wir haben einfach die Voraussetzungen. Und dann schlägt sich das natürlich in so einer Bewertung wieder. Aber die Frage ist ja, warum? Wie geht jetzt die Förderung weiter? Also wir haben im Moment die vorläufige standardisierte Bewertung. Die ist dem Bund gegeben worden. Und der Bund, der eben diese, sagen wir mal, Hitliste der zu fördernden Projekte aufstellt, hat dann gesagt, wow, das ist super, wir planen euch ein. Das ist sehr, sehr unüblich. Normalerweise will der Bund die endgültige standardisierte Bewertung haben, bevor solche Einplanungen vorgenommen werden. Und dass das jetzt schon passiert ist, hat einen Vorteil. Wir haben jetzt schon eine relativ hohe Klarheit, dass wir gefördert werden. Klar, wir müssen die endgültige standardisierte Bewertung abwarten und das Planfeststellungsverfahren, ob es noch Bürgerklagen gibt und solche Dinge. Das wird halt alles natürlich am Ende mit eingehen in die Frage, ob gefördert wird oder nicht. Aber grundsätzlich, so weit wie wir jetzt sind in der Zusage und in der Verlässlichkeit der Zusage, sind Projekte zu diesem Zeitpunkt normalerweise nicht. Das ist bleibt erstmal festzustellen. Heißt, klar, wenn die Fördermittel nicht kommen, werden wir nicht sagen, das muss die Stadt jetzt alleine stemmen, können wir schlichtweg nicht. Also 10 Millionen oder 15 Millionen im Haushaltdefizit können wir uns einfach nicht leisten, das ist viel zu viel. Weil auch dann der Nutzen für die Stadt isoliert betrachtet nicht mehr so ist, wie er sein müsste. Aber grundsätzlich ist davon auszugehen, dass es laufen wird. Es hat aber auch einen Nachteil, und zwar sagt der Bund, wir brauchen die standardisierte Bewertung jetzt noch nicht. Lasst euch Zeit, macht erstmal Planfeststellungsverfahren. Und da der Bund als derjenige ist, der die Fördermittel am Ende geben wird, der ist auch Herr des Verfahrens der standardisierten Bewertung. Das heißt, die müssen die in Auftrag geben, die müssen die machen lassen. Und deshalb haben wir die schlichtweg noch nicht, weil der Bund sagt, ja, was interessiert uns euer Bürgerentscheid? Wir haben noch Zeit und wir machen das irgendwann, aber jetzt noch nicht.
Aber es gab, so hat es eben gesagt, es gibt eine standardisierte Bewertung, die momentan noch nicht öffentlich ist, die aber schon erstellt wurde.
Die hat falsche Kriterien. Ja. Die liegt bei 1,5, obwohl wir noch die relativ schwache Strecke vom Klinikum bis Pfalz mit in dieser Berechnung drin haben. Und ich glaube, es ist noch irgendwas mit der Trasse in der Innenstadt, wo die noch anders läuft. Ich weiß es nicht genau, okay. Aber da sind noch Fehler drin. Das heißt, wenn wir diese vorläufig, die es im Moment gibt, veröffentlichen würden, dann hätten wir Fehler veröffentlicht. Und okay. Es gibt natürlich Leute, die damit umgehen können. Ich denke jetzt hier mal an den Mr. Topf zum Beispiel, der hätte da gar kein Problem mit. Aber es würde auf jeden Fall für große Verwirrung sorgen. So wie beispielsweise in der allerersten Präsentation hat der, sagen wir mal, sehr engagierte Professor Müller-Hellmann hatte gesagt, ja, wir brauchen die Bahn für die Studierendenzahlen. Und das ist natürlich Blödsinn. Und das war auch nicht koordiniert. Und das ist einfach was er da so gesagt hat. Aber das hängt uns bis heute nach, weil alle sagen, ja, ihr macht das ja für die Studierendenzahlen. Ihr seid aber zu blöd, um nachzurechnen, dass die schon längst weg sein werden, ja. Die doppelten Jahrgänge, wenn die Bahn fährt. Nur das hat von den Planern überhaupt niemand gesagt. Ja? Und deshalb lieber nichts Falsches in die Welt setzen, weil das kriegst du nie wieder weg.
Ja. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du gerade ansprichst, also mit den Zahlen. Also wenn ich mir das anschaue, Campusbahn hält ich für auch einen, wie du selber sagst, einen sehr, sehr schlecht gewählten Namen bei dem ganzen Projekt, weil sich gerade viele Aachener Bürger da, glaube ich, irgendwie sehr schnell ausgeklammert fühlen. Gerade stelle ich mir vor, die oben in Brand wohnen, die in der Gegend wohnen, da hätte man bestimmt den Namen anders wählen können. Aber wenn wir uns das trotzdem mal anschauen, Studenten, die nachher an den Campus angebunden werden sollen, Aber insgesamt verändert sich ja irgendwie das Mobilitätsverhalten von uns allen. Also das ist für mich unter dem ganzen Aspekt eigentlich immer noch so mit der wichtigste Punkt, warum man diese Bahn eigentlich haben sollte. Veränderte Mobilität, also dass einfach die Leute irgendwie immer weniger eigene Autos besitzen und irgendwie mehr auf öffentliche Verkehrsmittel setzen. Stichwort Mich-Mobilität, wie würde sich die Bahn halt danach irgendwie einfügen? Also da, wir hatten das eben schon kurz angerissen, Elektromobilität, da gibt es irgendwie so, soweit ich das gelesen habe, irgendwie auch immer noch den Plan, an den Unspannstationen dann halt irgendwie Ladestationen einzurichten, genau. Überhaupt so Carsharing-Dienstleistungen und Pedelecs irgendwie mit einzubinden. Ist das Ganze auch in dem Förderantrag mit drin? Ist das Ganze irgendwie auch Bestandteil des Konzeptes oder ist das irgendwie ein bisschen ausgegliedert von der aktuellen Planung?
Also es ist ausgegliedert grundsätzlich erstmal, weil wir da den Antrag zum Schaufenster Elektromobilität gestellt hatten. Das ist ein, wir meine ich eigentlich jetzt die Stadt und uns alle, das Schaufenster Elektromobilität war ein Programm, das der Bund aufgelegt hat, wo eigentlich zusätzliche Elektroautos mitgebaut werden sollten, so muss man es sagen. Aachen hatte sich beworben mit der Campusbahn und mit einem Konzept zur, du sagst Mischmobilität, intermodal sagt man auch. Das heißt, es gibt verschiedene Systeme, die am gleichen, zum Beispiel gleiches Ticketing-System angeschlossen sind. Das kann dann eben, wie du schon sagtest, vom Carsharing über das Pedelec-Verleihsystem und die Bahn bis hin zum Taxi und allem Möglichen gehen. Ich leih mir dann die Jogging-Schuhe drüber. das Ganze ist aber nicht vom Tisch. Es wird auch in der Campusbahn, in den Präsentationen immer wieder mit beworben. Auch das ist so eine Ungenauigkeit, die von einigen dann ausgelegt wird als Lug und Trug. Grundsätzlich ist die Bahn durch die Unterwerke ein Rückgrat für Elektromobilität. Du kannst einfach an den Stellen, wo du den Strom so umspannst, dass die Bahn damit beladen werden kann. Das kannst du Steckdosen anbieten, wo eben Elektroautos wesentlich schneller geladen werden können, weil du eine höhere Spannung hast oder keine Ahnung was. Ich bin da nicht, ich bin kein E-Techniker. Ich weiß nur, dass es an den Stellen, wo es die Unterwerke gibt, wesentlich schnellere Lademöglichkeiten gibt, weil du eben mehr Power zur Verfügung hast.
Okay, das heißt also, ich kann, weil das wäre so meine Frage, ich meine, Strom liegt irgendwie überall in der Stadt, an sich kann ich so Elektrosäulen überall hinstellen, aber dann halt Schnellladesäulen oder sowas. Das wäre dann okay.
Das machen wir auch. Du hast ja überall diese Elektroladepunkte, die auch nicht unumstritten sind, weil dafür Parkplätze verloren gehen. Und Parkplätze sind in Aachen immer total wichtig. Für diejenigen, die noch mit dem Auto fahren zumindest. Jedenfalls, was wir halt wollen, ist, dass die Unterwerke der Bahn, die ja dann genau durch die Innenstadt einmal bis nach Brand und wenn die zweite Achse kommt, in die andere Richtung durch die Innenstadt gelegt sind, dass wir da eine vernünftige Infrastruktur für Elektromobilität bekommen. Weil da beißt sich ein bisschen die Katze in den Schwanz. Wir haben nicht genügend Elektromobilität, weil die Autos wahnsinnig teuer sind und die Fahrzeuge sehr teuer sind und weil du keine Ladeinfrastruktur hast. Wenn du Ladeinfrastruktur aufbaust, tust du das erstmal auf eigene Kosten, weil du eben die Autos noch nicht hast. Und umgekehrt, wenn man sagt, wir warten, bis die Autos kommen, dann werden die Autos nicht kommen, weil es die Ladeinfrastruktur nicht gibt. Also man muss das irgendwo aufbrechen. Und da bietet die Bahn eben eine Möglichkeit, zusammen mit den einfacheren Säulen, die wir haben und beispielsweise den Lademöglichkeiten in den APAC-Parkhäusern, die es ja auch schon gibt. Wie wird das Ganze finanziert? Im Augenblick ist es so, dass wir eigentlich über zwei Aspekte reden. Das eine ist, eigentlich sogar drei. Das eine ist die Elektromobilitätsinfrastruktur. Dafür bauen wir diese Häuschen, diese Umspannhäuschen so und so. Das ist eine relativ kleine Summe, über die wir da sprechen. Das zweite ist die der Akkuspeicher, den die Bahn mitbringt. Das ist ein relativ teures Projekt, was im Augenblick nicht finanziert ist. Die Idee ist, dass man die Akkus der Bahn, die Superbatterie an der TH und auch intelligente Trafohäuschen zum Beispiel auf dem Campus mitnutzt, um der STAWAG die Möglichkeit zu geben, Energie in diesen Batterien zu speichern.
Wenn also die regenerativ erzeugt wird, also über Windkraft und dann überflüssig
genau,
ist im Netz. Also,
genau, okay. Und die dann in diesen Akkus gespeichert werden kann. Und wenn dann der Bedarf größer ist, keine Ahnung, in der Halbzeitpause vom Fußballspiel oder sowas, dann kann, blödes Beispiel, das ist bei Wasser, ne? Was haben wir denn da? Keine Ahnung, morgens, wenn es die Leute rasieren, ist bestimmt eine Spitze, ne? Irgendwie so zu diesen Zeiten dann auch aus den Bahnakkus und aus den Batterien in der Autos, die in der Garage stehen oder sowas, kann dann die STAWAG das rauskaufen sozusagen wieder und an die Leute verkaufen, die gerade diese Bedarfsspitze haben. Also wir wollen sozusagen die Netzinfrastruktur selber nutzen als Batteriespeicher.
Also wo wir dann schnell wieder vom Smart Grid und diesen
genau.
ganzen Sachen
Ja, Smart Grid ist ja auch ein Forschungsprojekt der STAWAG, also ist der Titel eines Forschungsprojekts der STAWAG zum Thema. Und da wollen wir halt die Bahn mit einbeziehen. Das ist im Augenblick nicht finanziert. Mhm. Und der dritte Aspekt, der mit drin ist, ist rein das, was wir als Fahrgäste im ÖPNV dann sehen, dieses Integrated Ticketing. Der dritte Aspekt ist eben die Frage des integrierten Ticketings. Und da gibt es das im Rahmen des Civitas-Programms der EU ein Förderprojekt, wo Aachen dran beteiligt ist. Ich glaube noch Palma de Mallorca und noch eine Stadt in Polen. Ziel ist es, dass genau dieses integrierte Ticketing, das heißt, ich kaufe mir bei der Deutschen Bahn in Köln ein Ticket, fahre damit bis Rote Erde, fahre dann mit der Stadtbahn bis Bushof, steige da dann meinetwegen aufs Pedelec um an der Fahrradstation der Stadt und fahre damit dann noch irgendwo weiter hin. Das alles finanziert über eben dieses eine Ticket. Das wird in dem Civitas-Projekt eben gefördert, das heißt, auch dieser Aspekt ist abgedeckt.
Das heißt, das ist eine Sache, die ganz stark schon in der Planung von der ganzen Bahn mit drin ist, was auf jeden Fall realisiert werden soll? Oder?
Das wird sogar unabhängig von der Bahn realisiert. Die Frage ist halt nur, ob man eine Bahn mit in dieses Projekt mit reinnehmen kann oder nicht.
Ja.
Würde ansonsten heißen, ich steige entsprechend in den Bus beim Bahnhof Rote Erde und fahre bis zur Fahrradstation. Aber dieses Projekt ist gestartet worden jetzt im Januar und ist meines Wissens nach das einzige Civitas-Projekt, an dem Deutschland beteiligt ist. Okay. Also das ist eine ganz große Sache eigentlich, wo man viel zu wenig drüber berichtet, aber es ist eine schöne Sache.
Ich finde auch, wir sollten da irgendwie nochmal so ein bisschen drauf eingehen, weil ich habe wie immer in der ganzen Diskussion das Gefühl, dass viele Leute einfach natürlich mit dem Blick herangehen, so wie es halt momentan ist. Also, dass sie sagen, so, jetzt wenn eine Bahn kommt, dann macht das irgendwie für mich, ich wohne in Kolle in Münster, irgendwie nicht irgendwie unbedingt einfacher. Ich muss dann irgendwie nochmal umsteigen, ich muss mir vielleicht noch ein zweites Ticket kaufen, auch wenn das im AVV integriert ist. Aber die Leute haben irgendwie die Sorge, dass es irgendwie alles immer viel komplizierter wird. Ich finde gerade deswegen so eine Sache, dieses Mich-Mobilität, vielleicht, dass wir da irgendwie nochmal so ein bisschen von diesem Gedanken irgendwie reden. Also da beschäftige ich mich irgendwie auch seit ein paar Jahren etwas intensiver mit, dass man eigentlich dahin geht, das eigentlich alles zu vereinfachen, dass man irgendwie erkannt hat, dass das sehr, dass die Leute nicht mit fünf verschiedenen Unternehmen fahren wollen, sondern dass sie einfach nur von A nach B kommen möchten.
Ja.
Und du sagtest, so ein Projekt wie das Civitas wird das eigentlich genau realisieren, dass ich halt mir keinen Kopf mehr darum machen muss, mit welchem Anbieter ich fahre, sondern dass ich mir vorher wirklich nur einen Weg suche und sage, ich möchte jetzt gerne von Stolberg oder was auch immer oder von Düren über verschiedene Verkehrsverbünde irgendwie zum Campus kommen und hab dann ein Ticket, eine Wegbeschreibung und kann dann einfach alle Verkehrsmittel, die es halt irgendwie dann auf dem Weg gibt, dann halt irgendwie nutzen. Und sei es dann halt auch, wie bei Mr. X, sei es auch ein Pedelec oder ein Taxi eventuell noch drin, ich weiß nicht, wie tief das dann denn geht, was eigentlich in der Vereinfachung von der ganzen Mobilitätssache für die meisten Leute dann irgendwie nachher erreicht.
Brauchen wir dringend. Also das ist das ist ein ganz wichtiger Trend. Wir arbeiten auch da dran. Also, was da so ein bisschen mitschwingt oder mitkommt, nicht jetzt bei dir, sondern in der Diskussion. Wir haben ein ganz massives Misstrauen gegenüber der Politik im Allgemeinen und die Sache, die kümmern sich um nichts. Man vertut sich da gerne. Also im Rat sitzen halt 75 Leute, die in ihrem echten Leben Jobs haben. Also sei es, wir haben natürlich ein paar Lehrer, wir haben Anwälte, wir haben auch Arbeiter, wir haben Selbstständige. Wir haben auch Hausfrauen, Hausmänner und so weiter. Das ist, ich selber bin im Maschinenbau tätig. Wir machen nebenbei noch unsere Ratsarbeit. Und wir haben natürlich die gleichen im Alltag, die gleichen Sorgen und Probleme, wie das ganz normale Leute haben. Nur weil wir eben das Hobby haben, uns ehrenamtlich für die Gesellschaft einzusetzen, heißt es nicht, dass wir andere Menschen sind. Und wir machen ja nichts böswillig. Und wir werden auch nicht gekauft. Dafür ist das alles viel zu klein, als dass hier irgendein Unternehmen käme und uns Geld anbieten würde. Sondern wir beschäftigen uns mit den Dingen, die in der Tat Probleme sind. Zum Beispiel sowas wie Mobilität. Und dann sitzen eben im Mobilitätsausschuss insgesamt vielleicht 20 engagierte, vielleicht sind es auch 25 engagierte Aachener und Aachenerinnen. Und wir sehen dann eben genau sowas. Und dann muss man da ran. Problem ist nur, dass wir weil wir es eben in unserer Freizeit machen, das nicht einfach so von heute auf morgen beschließen können, sondern wir müssen dann mit der Verwaltung darüber verhandeln und sagen, was kann man denn da tun? Und die Verwaltung, in dem Fall jetzt insbesondere der Herr Müller, der ist da wahnsinnig engagiert, der sagt, alles klar, ich habe da so ein Förderprogramm aufgespürt, mit dem können wir genügend Geld kriegen, weil wir haben ja nicht beliebig viel Geld in Aachen, offensichtlich, mit dem können wir genügend Geld auftreiben, um das mal zu beforschen, weil das ist eben Forschungsarbeit. Das ist nicht so, dass man da sagt, wir haben ja alles, da muss man nur eine App für schreiben, sondern da sind ein Haufen verschiedener Abrechnungssysteme beteiligt.
Ein Haufen verschiedener Firmen alleine schon. Also ich denke, die alle unter einen Hut zu bekommen, das stellt man sich auch immer alles so einfach vor. Aber wenn man selber mal irgendwie in seiner eigenen Firma oder so guckt, dann kann man sich eigentlich an zwei Fingern schnell abzählen, dass sowas einfach die Mühlen langsam malen und
du hast grundsätzlich hast du den Nahverkehrsverband Rheinland, der ist fürs Schienenwesen zuständig, für die weiterführenden Strecken. Dann hast du den AVV, der organisiert das Bussystem, der ist aber unter dem Dach des NVR organisiert und umfasst verschiedene Verkehrsfirmen in der Region, also von der DKB bis hin zu Tata, die vom AVV mitfinanziert werden. Und dann hast du die ASEAG, die 60% der Busleistungen in Aachen fährt, aber eben 40% fremd vergibt. Und wenn du jetzt irgendwie abrechnen möchtest, das war erstmal nur der ÖPNV, ne? Mhm. Da kommt dann noch Cambio dazu als Carsharing-Unternehmen, dann haben wir noch DB, dann haben wir so geile Unternehmen wie Tamaika, wo du dein Privatauto anmelden kannst beispielsweise, die auch im Mobilitätskonzept der Stadt Aachen drin sind, die man also in so ein Abrechnungssystem auch mit einbinden muss in irgendeiner Art und Weise. Und solche Dinge, ja, wenn du das alles abdeckst, da hast du zig Buchhaltungen, die beteiligt sind und zig verschiedene Förderrichtlinien, die beteiligt sind, weil du eben, also der NVR kriegt eben die Gelder vom Land und dann muss das umgelegt werden nach bestimmten Schlüsseln, dann werden Strecken ausgeschrieben und dann kriegt die Bahn Lizenzgebühren, muss aber von den Ticketgeldern dann einen Teil wiederum zurückgeben an den AVV und beziehungsweise den NVR und dann wird von diesem Geld wiederum dann ein Stück weitergeleitet. Also du musst da im Prinzip für jeden Fahrgast ein eigenes Abrechnungssystem dahinter setzen. Und das ist, darum haben wir auch so ein Ticketwirrwarr, wie wir es haben. Und da arbeiten wir natürlich auch dran. Ist ja nicht so, als ob wir nicht wüssten, dass man nicht mit dem Jobticket von Aachen nach Bonn fahren kann im Moment. Und all diese Sachen, das ist nicht immer schön, weil da so viele Interessen dran sind. Irgendjemand verdient halt im Moment gut daran, dass es dieses Ticket nicht gibt. Und diejenigen, die wollen natürlich nicht, dass man da jetzt schnell was aufbricht. Mhm. Oder die Struktur des NVR ist so, dass wir darunter zwei verschiedene Verkehrsverbünde haben, die Region um Aachen und die Region Köln. Mhm. Und in Aachen, der AVV, der ist, ich sag mal, sehr solidarisch. Wir arbeiten eng zusammen und die Dürener beispielsweise unterstützen es immer, wenn wir in Aachen so vielleicht spinnerte Ideen wie das 1-Euro-Ticket haben oder jetzt super Ideen wie die wandernde Kurzstrecke, die bald kommt. Und umgekehrt wissen wir, wenn wir nach Köln gucken, die kriegen es nicht hin, vernünftige Abrechnungssysteme über ihre kommunalen Grenzen hinweg zu bekommen. Da ist das viel loser und viel kontroverser. Und diese, da gibt es eben dann trotzdem Bestrebungen, dass der NVR gefälligst der eine Verkehrsverband werden soll, also sprich der AVV dann aufgelöst. Das würde unser Tarifsystem komplett über den Haufen werfen. Und an solchen Fronten muss man da kämpfen. Und da ist es natürlich schwer, gleichzeitig vernünftige Jobtickets anzubieten. Mhm. Und da haben wir Strukturen hinter, die kennt man nicht. Also da muss man schon, als ich das alles erfahren habe, was es da alles für Gremien gibt, wo man überall mitarbeiten muss. Also ich bin im NVR-Aufsichtsrat, NVR-Verbandsversammlung, AVV-Aufsichtsrat, AVV-Verbandsversammlung, AVV-Beirat, Mobilitätsausschuss, APAC-Aufsichtsrat, ASEAG-Aufsichtsrat. Das sind jetzt nur so Gremien. Klar, manchmal gibt's Geld. Also im ASEAG-Aufsichtsrat kriegt man eben dann schon im Jahr, ich weiß nicht, bin da jetzt selber nicht Mitglied, aber das werden so 2.500 Euro sein, die man da im Jahr kriegt. Das sind im Monat auch 200. Mhm. Dann kriegt man noch fürs Ratsmandat Geld, aber schlussendlich ist es nicht so, dass man sagen kann, man verdient sich da irgendwie eine goldene Nase, sondern die Sitzungen, die damit verbunden sind, das sind wahnsinnig viele und man fährt eben auf eigene Kosten nach Köln. Wir kriegen da keine Freifahrten oder sowas. Das heißt, dieser Wust, der dahinter liegt und die Arbeit, die dahinter steckt, die führt dazu, dass man natürlich dann am Frontend sozusagen, da wo die Menschen es lesen, und ich meine nicht die, die Zeitung lesen, sondern mitkriegen, ich meine nicht die, die Zeitung lesen, sondern ich meine die, die einfach mit dem Bus fahren, die denken halt, was sind das alles für Idioten, die kriegen es ja nicht mehr hin, dass wir ein Jobticket haben. Und dieser Widerspruch, der führt dazu, dass man eben auch nicht uns abkauft, dass wir uns intensiv mit der Campusbahn beschäftigt haben, sondern dass man sagt, die müssen ja irgendwas übersehen haben, ich suche jetzt was. Und dann findet man sehr schnell einen Widerspruch, wie zum Beispiel mit den Studentenzahlen, mit den Studierendenzahlen, und sagt dann, na, jetzt habe ich es bewiesen. Und das aber eigentlich da sehr viel Herzblut durchaus drin steckt und ehrenamtliche Arbeit, das wird relativ schnell so abgetan mit Größenwahn und keine Ahnung was. Aber natürlich ist das nicht so. Also wäre noch schöner. Ne? Die meisten, die dabei sind, machen das in der Tat aus Idealismus. Mhm. Und da gibt es unterschiedliche Ansichten. Also ich will nicht sagen, dass die Campusbahn alternativlos ist und dass wir hier alle einen Heiligenschein haben. Aber wir haben uns, jeder Einzelne, auch die Gegner, ehrlich Gedanken gemacht. Und das, finde ich, ist an manchen Stellen, ist es nicht in Ordnung, wenn das dann von Menschen abgetan wird, die gerade mal einen Artikel gelesen haben und meinen, sich mit der Materie auszukennen.
Das sehe ich halt auch so. Es ist halt einfach ein so wahnsinnig komplexes Thema. Wenn ich jetzt überlege, ich habe mich in den letzten Wochen damit echt erst richtig intensiv versucht auseinanderzusetzen, aber habe das Gefühl, dass ich da noch nicht mal im Ansatz irgendwie durchgestiegen bin. Also ich wage zu behaupten, dass ich so ungefähr die Vor- und Nachteile irgendwie davon verstehe und deswegen auch nach wie vor irgendwie eher zur Campusbahn tendiere. Wird für mich irgendwie schon irgendwie immer klarer oder immer offensichtlicher, dass irgendwie die Bahn schon vom Verkehrsmittel definitiv das Richtige ist. So die Gegner, du sagst jetzt auch Campusbahn Größenwahn, morgen spreche ich noch mit dem Maximilian Sawinski genau darüber. Wir sehen das irgendwie nicht so, die haben irgendwie noch genau die anderen Sachen, sagen, warum ist das denn nicht mit dem Bus möglich? Da muss es irgendwie noch andere Alternativen geben. Das wurde irgendwie alles schon geprüft. Also ich verstehe irgendwie auch so genau diese Argumentation nicht. Das Einzige, was ich halt verstehe, sind halt wirklich, da kommen wir wieder zu dem leidigen Thema mit den Kosten. Also ja, das ist so genau auch meine Sorge, dass ich sage, das ist eine Menge Geld. Wir finanzieren das irgendwie alles komplett über Schulden. Ich bin zwar der Meinung, dass sich eine Stadt auch genau, wie du sagst, sowas leisten muss. Das ist Infrastruktur, das ist ein Geschäft, was ruhig defizitär sein darf, was bezuschusst werden sollte muss.
ÖPNV ist immer defizitär. Du kannst, sobald du ÖPNV betreiben möchtest mit Gewinn, machen das die Privaten. Da kommst du, das ist wie mit den Fernbussen.
Ja, aber selbst das kriegt ja, wenn man sich das anschaut, die Bahn noch nicht mal hier hin, obwohl jetzt die meisten sagen werden, die Bahn ist nicht gerade der günstigste Verein und zieht zwar Milliardengewinne, aber da muss man sich auch klar machen, dass das da hauptsächlich aus dem Güterverkehr einfach daraus resultiert und nicht aus dem Personenverkehr. Aber was trotzdem, ich glaube, so diese Sorge mit den Kosten, was machen wir denn, wenn das Ganze, wir machen jetzt ein Planstellungsverfahren, dann sind wir irgendwie momentan bei 240, sagen wir, dann kommt da vielleicht raus, dass es 260 Millionen werden, dann sagen wir, gut, ist ein bisschen teurer geworden, machen wir trotzdem. Was passiert denn, wenn es wirklich dann nachher doch explodiert? Also jetzt, ich will jetzt nicht vom Worst Case von doppelt so teuer oder 100% oder sowas mehr ausgeben, sondern was passiert, wenn es 10-20% mehr werden?
Also grundsätzlich erstmal die Frage, warum denn die Bahn, warum keine Alternativen und so weiter. Das ist halt, wir müssen was tun und das ist städtische Aufgabe an der Stelle, was zu tun. Wir können natürlich sagen, wir lassen es sein und versuchen weiter mit Bussen zu wursteln. Busnetzgutachten 2015 plus wird immer ins Feld geführt von den Gegnern.
Was aber momentan noch nicht veröffentlicht ist, was die ASEAG noch unter Verschluss hält.
Was die ASEAG unter Verschluss hält, die haben einfach geprüft, ob es um Bussen geht. Also mit wie teuer genau genommen ein Bussystem würde, mit dem es geht. Mhm. Und da sind sie eben auf diese 4,355 Millionen gekommen.
Und das Ganze ist aber, das ist noch unter Verschluss, das Ganze.
Ich weiß auch nicht, warum nicht. Ich finde es echt schade, weil ich selber hab's und ich habe halt reingeschaut und das sind sehr plausible Zahlen. Die haben einfach geschaut, wie teuer ist es, Haltestellen umzubauen. Und ich glaube, da kamen 115 Millionen oder sowas raus. Einfach an Investitionskosten, die aber natürlich nicht gefördert werden. Das ist dann das Problem an der ganzen Geschichte. Das heißt, das ist zwar eine deutlich kleinere Summe, aber die Stadt muss die komplett alleine tragen. Mhm. Nee, es gibt noch dieses Busnetzgutachten 2015 plus. Das ist in Auftrag gegeben worden, noch unter rot-grünen Zeiten hier in Aachen. Und Ziel dieses Busnetzgutachten war es zum einen, durch eine Umstrukturierung der Linien und des Ticketing-Systems bei der ASIAG mehr Menschen dafür zu gewinnen, mit dem Bus zu fahren. Das Ziel war nicht, den Bus so umzugestalten, dass mehr Menschen damit fahren können.
Also sondern einfach nur attraktiver.
Es sollte attraktiver werden. Ja. Und dann war noch die Frage, kann man den Bushof umlagern an den Hauptbahnhof? War eine Frage, wollen die Grünen unbedingt? Die ASIAG gesagt hat, geht nicht, wir müssen diesen Umstiegspunkt in der Innenstadt haben. Das ist auch nachvollziehbar, das ist in allen Städten so. Nur normalerweise liegt der Bahnhof eben näher an der Innenstadt, als das in Aachen der Fall ist. Und es gab noch einen dritten Aspekt, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ich glaube, Schnellbuslinien oder irgendwie sowas in der Gegend. Das sollte geprüft werden. Das ist auch geprüft worden. Und der Gutachter hat vorgestellt, wie er die Linien umstrukturiert. Das ist auch öffentlich. Das findet man im Ratsinformationssystem. Das ist irgendwann im Juni, glaube ich, beraten worden. Kann ich aber im Zweifel dir auch nochmal den Link schicken.
Ja, setzen wir danach drunter.
Ja. Auf jeden Fall gibt's das und man kann den aktuellen Stand sich anschauen. Was ausdrücklich nicht Teil des Gutachtens war, war eine Kapazitätsprüfung. Und der Gutachter hat auch im Ausschuss, als er das vorgestellt hat, gesagt, er bringt ja nichts, wenn wir hier mehr Fahrgäste kriegen. Wir könnten irgendwie in der ganzen Stadt 12.000 Fahrten, ich weiß nicht in welcher Zeiteinheit, mehr gewinnen. Es ist alles super. Nur die Leute müssen eben auch im aktuellen Busnetz unterkommen. Und es ist, glaube ich, auch unbestritten, mehr als 40.000 kriegst du auf einer Trasse mit dem Bussystem pro Tag nicht bewegt. Und wenn du dann mehr Fahrgäste gewinnen möchtest durch ein attraktiveres Netz, heißt es noch lange nicht, dass die damit fahren können. Ja, also wenn der Platz im Bus nicht da ist, ist er nicht da. Und da kann der beste Gutachter nicht hexen. Also das ist was, wenn das angeführt wird, ist Quatsch. Das hat einen ganz anderen Auftrag und jeder, der sich damit wirklich intensiv befasst hat, der weiß, dass das auch nicht funktionieren kann, dass du durch ein Gutachten die Busse größer machst.
Jetzt sagen die Gegner, ich höre das irgendwie immer wieder so ein bisschen polemisch, für mich ist das Ganze irgendwie noch nicht am Ende der Kapazität, solange da nicht 20 Busse hintereinander irgendwie Stange an Stange stehen, so, da kann man doch immer noch 3-4 Busse einfach hinzupacken, dann kann man auch irgendwie da, also wo ist das, die Kapazitätsangrenze?
Genau, geht halt nicht. Also wir sind in der Spitzenstunde genau da, dass eben die Busse in 1,5-2 Minuten Takten fahren morgens mit Zusatzbussen und so weiter. Ich weiß das selber, jetzt nicht aus persönlicher Erfahrung, weil ich dadurch, dass ich in der Innenstadt wohne, auf der Trasse nicht so viel fahren muss, von wegen Eigennutz und so. Aber ich kenne aus meinem Ortsverein viele, die im Ostviertel wohnen und dann mit dem Bus eben in die Innenstadt fahren. Und da hast du rund um die Uhr Probleme. Du hast natürlich morgens in der Tat so, dass du teilweise anstehen musst. Und diese Spitzenstunde ist das, wonach man ein Netz, ein System immer bauen muss. Also Stromleitungen müssen so konzipiert sein, dass sie bei der höchsten Belastung nicht durchbrennen und nicht möglichst 90% am Tag nicht durchbrennen, sondern nie. Und das Gleiche gilt auch für ein Abwassersystem. Das muss jetzt in der Tat für die Halbzeit, jetzt passt das Beispiel sogar, ausgelegt sein, wo alle auf Toilette laufen und nicht für 90% der Zeit und dann reglementieren wir, wann man denn dann mal auf Toilette gehen darf. Also so funktioniert es nicht. Du kannst nicht den Menschen vorschreiben, die im Ostviertel dann eben mit dem Bus zur Arbeit fahren, dass sie eine Viertelstunde zu spät kommen müssen, weil sonst das Bussystem nicht ausgebaut werden müsste. Ja, also die Spitzenkapazität ist das, was erreicht werden muss. Und da kann man nicht sagen, da haben halt die Leute Pech gehabt, die in dieser Stunde fahren. Also das ist, finde ich, eine unverantwortliche Sicht auf die Dinge. Ja, wenn man dann an der Stelle ist, dass man die Spitzenstunde ausbauen muss, dann ist man eben beim neuen Verkehrssystem. Die Kosten habe ich noch nicht beantwortet. Das ist, glaube ich, auch der Knackepunkt. Wir haben grundsätzlich im städtischen Haushalt ein Defizit und das ist auch nicht zu verachten. Das muss
auch 40 Millionen sind wir?
40 Millionen, eigentlich etwas weniger, aber gut.
Knappe 40, ja.
Sagen wir 40, dann sind wir auf der sicheren Seite. Dieses dieses Defizit muss abgebaut werden. Da müssen wir auch ran. Aber das heißt nicht, dass wir hoheitliche Aufgaben der Stadt vernachlässigen. Und das heißt vor allen Dingen nicht, dass wenn wir eine Campusbahn einbauen, wir in den Nothaushalt geraten würden. Das ist immer so dieses Horrorszenario. Das kann uns passieren, dass wir in den Nothaushalt geraten, aber nicht wegen der Bahn, sondern wegen, was ich eben schon sagte, einbrechende Gewerbesteuer, wegen Explosion der Kosten im Sozialbereich, da wo wirklich das Geld läuft. Und das ist nicht im ÖPNV. Da sind wir bei einem Bruchteil jetzt bei der Bahn von 1,3% des städtischen Haushalts, der am Ende eine Investition ist, weil die Alternative ist eben nicht nichts zu tun, sondern die Alternative ist, das Bussystem auszubauen, zusätzliche Parkplätze in der Innenstadt und so weiter. Diese Kosten, die fallen ja auch auf die Stadt zurück. Das heißt, meiner Meinung nach ist die Campusbahn, die Investition in die Campusbahn, das, was uns mittel- bis langfristig den städtischen Haushalt sogar stärker entlastet, als das ein Bussystem tun würde.
Weil wir beim Bussystem die Investition komplett tragen müssen und es
vergleichbare Kosten. Ja, und weil du es nicht nur betriebswirtschaftlich sehen darfst, sondern volkswirtschaftlich. Ja. Also Investitionen in ÖPNV ist grundsätzlich volkswirtschaftlich ein Gewinn. Das heißt, das, was da an Konsequenzen rauskommt, Attraktivität der Innenstadt, Standortfaktor für Unternehmen, solche Geschichten. IHK hat sich nicht umsonst für die Bahn ausgesprochen, der MAC auch, also der Märkte- und Aktionskreis City. Die sind nicht umsonst für die Bahn. Das sind Effekte, die sich eben dann mittelfristig im städtischen Haushalt niederschlagen werden.
Aber die Attraktivitätssteigerung, die würde ja erst Anfang 2020 stattfindet. Das heißt, genau. Wir haben davor erstmal ein paar Jahre Baustelle. Das ist ja irgendwie auch, was ich irgendwie oft höre, die Trierer Straße wird irgendwie schmaler. Es wird irgendwie nur noch entweder eine Spur, sagen ganz viele. Guckt euch doch mal die Renderings an. Das sieht irgendwie alles, ne, die Bahn ist so breit, wo sollen denn da noch zwei Autos Bilder hinpassen? Und ich glaube auch, dass man das immer genauer sich anschauen muss. Aber was ist wirklich mit den Leuten, die jetzt gerade Trierer Straße den Umbau da oben in Brand umhaben? Also, stelle ich mir sehr schwierig vor, denen das schmackhaft zu machen, zu sagen, ach, ihr habt jetzt nochmal 2 Jahre Baustelle vor der Tür, aber dann geht's hier richtig los, Leute.
Sind jetzt noch zwei offene Punkte. Das eine ist Kostenexplosion, habe ich immer noch nicht beantwortet. Und dann der Bau selber. Also die Kostenexplosion noch kurz. Wir haben natürlich nur solide geplant, wie wir es können.
Ja.
Und wir haben da drüber geguckt, eben mit 20 mehr oder weniger kritischen Augen, und dieses mehr oder weniger ist ja auch was immer kritisiert wird. Natürlich haben wir uns vorher mit den Verkehrsmitteln befasst, haben uns dann für ein System entschieden und haben dann die Finanzplanung geprüft. Und wenn du erstmal dich in ein Projekt verliebt hast, weil es mobilitätspolitisch das Richtige ist, hast du natürlich eine etwas andere Brille auf. Aber da muss man sagen, so zum Beispiel der Michael Jansen von der CDU, der war bis zuletzt, ist auch immer noch sehr, sehr, sehr kritisch. Das sind der würde nie im Leben irgendwas durchgehen lassen, wo die Kosten nicht 1:1 abgeprüft sind. Da bin ich ihm auch dankbar für. Es hängt auch immer davon ab, wie man privat so ist. Also meine Frau und ich haben auch eine Wohnung finanziert, als ich noch nicht 100% sicher hatte, dass ich in Aachen bleiben kann nach meinem Abschluss am Institut. Das sind so Sachen, klar, es hängt immer vom persönlichen Risikogefühl ab, darf man nicht unterschätzen. Aber wir haben auch ein besonderes Verfahren genutzt. Wir haben nicht nur einfach gesagt, KVB, rechne uns mal die Kosten, die so ein System mit sich bringen wird, sondern wir haben wirklich zuerst von unten hochgerechnet, was kostet der Stahl, was kostet die Oberleitung, was kosten die Fahrzeuge, haben aber danach, als wir diese Rechnung aufgestellt haben, nochmal Vergleichsstädte uns angeguckt, und zwar 24 andere Städte, die seit 2009 fertige Stadtbahnsysteme fertiggestellt haben, in Deutschland natürlich, also dieses Beispiel Edinburgh, das ist Blödsinn, also die haben einen ganz anderen Rahmenbedingungen, als das in Deutschland ist. Und dann sollte man schon vergleichbare deutsche Städte nehmen, die gleichen Fördersituationen und so weiter haben. Jedenfalls haben wir uns diese Städte angeschaut und haben den durchschnittlichen Kilometerpreis bestimmt und haben dann festgestellt, dass wir mit unserer Kostenschätzung sogar nach oben abweichen. Also wir haben eine Varianz drin. Es muss schon sehr, sehr viel teurer werden, damit wir den Rahmen sprengen, den wir uns gesetzt haben. Und diese Kostenschätzung bezieht nicht mit ein, dass wir auch eine relativ einfache Struktur haben. Wir haben etwa die Hälfte der Strecke, die durch grüne Wiese de facto läuft, wo wir nicht mit unseren Baufahrzeugen irgendwie im fließenden Verkehr operieren, sondern vor dem Klinikum, da wird es ein bisschen enger. Aber dann der gesamte Campusbereich,
der noch nicht erschlossen ist.
Da können wir komplett neu auf komplett neuen Straßen mit freiem Land rechts und links davon bauen. Das wird die Kosten massiv senken. Wir haben gerade in der Trierer Straße in Brand haben wir einen komplett neu bearbeiteten Untergrund. Da müssen wir gerade mal einen halben Meter tief Schienen legen und sind raus. Das heißt,
plus Oberleitung links und rechts noch dran.
In Brand wahrscheinlich nicht.
Okay.
Also Brand, das ist auch eine Forderung, die wir eingebracht haben von der SPD sehr früh im Verfahren, dass wir gesagt haben, den Brandern, die so eine schöne neue Straße jetzt haben, auch noch Oberleitung hinzusetzen, das tut nicht Not. Also da haben wir in der Tat, dadurch, dass wir Batteriebetrieb haben, sollen wir mal ausrechnen, ob nicht die Trasse Kaiserplatz bis zur Autobahnbrücke ausreicht, um die Batterie so weit aufzuladen, dass man in Brand keine Oberleitung braucht, obwohl es da bergauf geht.
Ja.
Aber das scheint wohl ohne Probleme möglich zu sein.
Ja.
Das heißt, wir haben über weite Strecken haben wir einfach kein Risiko. Also da ist der Boden bekannt und neu. Wo wir ein Risiko haben, ist im Adalbert-Steinweg. Und da ist es halt so, dass wir die Kanalisation ohnehin neu machen müssen. Die ist marode. Da wird es ohnehin eine Baustelle geben über mehrere Jahre, weil die Stavag an die Kanäle ran muss.
Wann würde das losgehen?
Das kommt darauf an, ob wir uns für die Bahn entscheiden oder nicht. Also je nachdem wird man es noch ein bisschen hinziehen, weil wir es dann eben mit der Bahn zusammen bauen und da muss die Planung für abgeschlossen sein.
Ja.
Wenn die Bahn jetzt abgelehnt würde, würde man es schon etwas früher angehen, weil die Kanäle eben nicht mehr so super sind.
Das heißt, wir reden von der Strecke von Kaiserplatz bis hinter Josefskirche?
Ja, so ungefähr.
Okay.
Ja. Und wenn man sich die Straße anguckt, die ist 1974 neu gemacht worden, als die Bahn abgeschafft wurde. Und da muss eben was passieren.
Okay.
So, das heißt, diesen Stau haben wir sowieso, leider. Aber große Risiken, Baurisiken, haben wir eigentlich nur an einer Stelle und das ist die Brücke über die Deutsche Bahn.
Okay. Und hinten am Campus dann oder?
Genau, okay. Am Campus West vom Carvo sozusagen. Ja.
Und diese. Das heißt, wo wir vom Campus dann rübergehen auf die Hörn drauf in den anderen Campus, wird da eine Brücke über die existenten deutschen Bahngleise.
Genau. Okay. Und das ist immer ein Problem, weil die Deutsche Bahn hat sehr hohe Anforderungen an Abstände zu ihren Oberleitungen und so weiter. Da müssen wir sehr solide planen, sehr vorsichtig planen. Aber man muss ja auch sagen, das ist nicht das erste Mal, dass das gemacht wird. Also was Brücken angeht, ist Aachen vielleicht jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden, berechtigterweise. Es wird einem nicht mehr passieren, dass man irgendwelche Leitungen im Boden übersieht oder Höhenversprünge nicht berechnet. Also das ist ja nicht so, dass die Menschen per se dumm sind, sondern die lernen eben auch und die haben auch ihr Handwerk gelernt. Klar, also wir müssen sehr vorsichtig sein, aber in dem Sinne eine Explosion in den Tiefbauarbeiten kann ich mir kaum vorstellen. Nehmen wir mal an, es wäre trotzdem so. Dann muss man dann auch wieder unterscheiden, der städtische Haushalt, das ist das, worum es geht, wo man sagt, oh mein Gott, Nothaushalt, wie schlimm. Auch von der Kostenexplosion tragen Bund und Land 90%.
Aber nur von der Trasse, das heißt...
Nur von der Trasse, okay. Genau. Aber das wäre ja der Teil, wo die Kosten explodieren würden. Das heißt...
Weil die Wagen relativ genau beziffert werden können, der Betriebshof ist in komplett städtischer Hand. Das sind Sachen, die kann man kalkulieren.
Genau. Also Betriebshof ist nicht in städtischer Hand, der wird ausgeschrieben. Betriebshof und Fahrzeuge
aber die Kosten sind komplett in städtischer Hand.
Genau. Okay. Und da kann man... Und genau, die müssen wir bezahlen.
Ja.
Da kann man sagen, wenn wir eine Ausschreibung machen, europäisch, wir haben natürlich die Zahlen, die wir festgelegt haben, nicht einfach so festgelegt. Mhm. Und es gibt auch schon Bewerber auf dem Betriebshof, die sagen, ich baue das Ding für 8 Millionen. Mhm. Das glaube ich nicht. Aber wenn das ein Privatunternehmen an der Stelle, dann ist es an der Stelle in dem Fall, und die sagen, ich brauche nur ein Drittel des Budgets, da kann man, glaube ich, sagen, dann ist das Budget an sich erstmal nicht falsch.
Ja.
Also grundsätzlich Kostenexplosion. Wir haben sehr, sehr vorsichtig und sehr nachhaltig berechnet. Da gab es viele, viele Treffen zu, wo dann wieder Zahlen vorgestellt wurden und wo dann auch die Fraktionsvorsitzenden gesagt haben, naja, legt mal noch ein Schüppchen drauf, damit wir auf der sicheren Seite sind. Weil so eine Kostenexplosion, da wäre der GAU.
Wie viele Schüppchen haben wir denn jetzt momentan drauf?
Also meiner Meinung nach sind die 6,5 Millionen, ist das Szenario, wo wir 6,5 Millionen veranschlagen, eher mit 4 Millionen zu machen. Mein Bauchgefühl.
Ja,
ich weiß es, ich will aber nicht groß mich festlegen. Ich denke, die 6,5 Millionen, die werden wir nicht reißen. An städtischer Belastung.
Mhm.
Klar, am Ende haben wir Stellschrauben. Ne? Wir können sagen, wir sind noch nicht bei 6,5 Millionen, also machen wir schönere Fahrzeuge. Oder wir können sagen, wir sind etwas drüber, also nehmen wir etwas hässlichere Fahrzeuge. Aber das glaube ich, wie gesagt, nicht. Es ist in jedem Fall günstiger als ein Bussystem auf die Jahre gerechnet.
Okay.
Die Baumaßnahmen. Genau, die Frage, wie leiden die Leute unter den Baumaßnahmen, gerade in Brand. In Brand gehen wir nicht an die Bürgersteige ran, außer da, wo der Bahnsteig ist.
Mhm.
Das heißt, die Geschäfte bleiben ganz normal zugänglich, wie das bisher auch der Fall ist.
Mhm.
Was schwierig werden würde, sind die Parkplätze in Brand. Also warum ich sage, wir gehen nicht an die Bürgersteige ran, wenn wir das tun würden, müssten wir Fördergelder zurückzahlen. Und deshalb wird das in keinem Fall passieren. Bei der Frage, wie genau die Gleise in Brand laufen werden. Es gibt politische Überlegungen, was man sich da wünscht.
Mhm.
Aber wir haben natürlich die Verwaltung noch nicht beauftragt, damit die Trierer Straße durchzuplanen. Wir haben Pläne für den Bereich Campus, also Klinikum bis Bushof und auch ein bisschen weiter darüber hinaus, weil wir das damals in der Rockstudie haben planen lassen. Aber weiter gehen diese Vorpläne eben noch nicht, weil das genau Teil des Planfeststellungsverfahrens wäre. Und wir geben halt heute nicht einfach irgendwelches Geld aus, wenn wir explizit der Bevölkerung sagen, wollt ihr es oder wollt ihr es nicht? Und wir planen diese Mittel eben genau dann ein, wenn wir sie auch brauchen. Und das sind ungefähr 6 Millionen Planungsmittel, die da akut werden. Und das machen wir halt auch erst dann. Das Einzige, was wir wissen, ist, wie breit die Straßen jeweils sind. Und dementsprechend wissen wir, wo wir Platz genug haben für Haltestellen und wo wir, wenn die Haltestellen da sind, noch 1-2 Spuren für den Individualverkehr haben. Es gibt verschiedene Varianten. Also man kann sich vorstellen, dass man überbreite Spuren macht auf bestimmten Abschnitten, dass man 2 Spuren macht, da muss man vielleicht Bäume für abholzen. Und all diese Fragen müssen dann eben mit den jeweiligen Interessengruppen beraten werden im Planfeststellungsverfahren. Das können wir jetzt noch nicht machen. Was wir definitiv wissen ist, wir können die Trierer Straße in voller Leistungsfähigkeit erhalten. Der Abschnitt zwischen Rote Erde und der Jesuskirche, da kann es uns passieren, dass wir nur zwei Pkw nebeneinander fahren lassen können, einfach weil da stehen Häuser, da können wir auch nicht breiter werden. Und dass zwei Lkw nicht nebeneinander fahren könnten. Ja. Oder das ist halt, also diese überbreite Spur ist das.
Ja.
Und das ist natürlich für manche schon eine grüne Horrorvorstellung. Aber das ist dann eben der Preis, den man bezahlt, wenn man einen vernünftigen ÖPNV haben möchte. Ja. Das ist aber nur dieser Abschnitt. Okay. Ich sag mal, 90% der Trierer Straße wird definitiv zweispurig bleiben können.
Wir haben ja jetzt auch da schon Busspuren, die dann sozusagen der Campusbahn zum Opfer fallen würden und dann eine normale Autospur dann einfach
übernehmen
würden. Dann sind wir jetzt wieder bei der Strecke. Das heißt, wir reden ja immer noch von einer ganzen komplett trassengeführten Bahn von Brand bis runter zum Kaiserplatz und dann bis in den Mischverkehr. Trassengeführt. Vorteil auf jeden Fall zum Bus. Das heißt, wir können die Bahn vorrangig irgendwie behandeln. Die Bahn ist deswegen schneller unten.
Ja, die Bahn beschleunigt auch besser als Busse.
Mhm.
Es werden Busse normalerweise wie normale Verkehrsteilnehmer behandelt von den anderen Verkehrsteilnehmern und bei der Bahn hat man Respekt.
Mhm.
Immer so mit der Vorstellung, dass er nicht bremsen könnte oder sowas, ne? Und dann schlimme Hollywood-Filme, wo dann der Zug durchs Auto fährt. Da werden wir natürlich nicht machen, nicht absichtlich. aber man hat als Autofahrer einen viel größeren Respekt vor der Bahn und vor Bahngleisen. Dass die werden nicht zugeparkt, zum Beispiel in anderen Städten, wenn man sich das anschaut. Und solche Effekte führen natürlich dazu, dass die Bahn insgesamt schneller ist. Also insbesondere die zusätzliche Beschleunigung.
Das heißt aber, auf der Trasse können wir so, verstehe ich es immer von trassengeführten Bahnen, die auch auf jeden Fall vorrangig behandeln. Also zum ganzen Autoverkehr kann die auch mehr oder weniger geradeaus runterfahren. Den Auto sozusagen zuvor. Was ist aber dann, wie wird zum Beispiel der Linksabbiegerverkehr auf der ganzen Trasse dann gehandelt? Das sind ja Stellen, wo dann irgendwie dann gekreuzt werden muss. Also wo dann auch eventuell ein Potenzial ist, wo ein Auto liegen bleiben kann oder sonst was. Also wo eventuell dann der Weg versperrt werden könnte. Aber
ja, das kann ja auch, das passiert ja in Köln auch nicht ständig.
Ja.
Oder in Düsseldorf. Also das sind so Sachen, klar, wenn ich die Bahn nicht will, dann bringe ich solche Beispiele, dass das ja schlimmstenfalls auch passieren könnte.
Mhm.
Klar, kann auch passieren, dass man irgendwie böse Menschen einen Betonklotz auf die Gleise legen und dann kann die Bahn nicht drumherum fahren und ein Bus kann das eben schon.
Mhm.
Nur das sind Dinge, die ganz offensichtlich in anderen Städten auch nicht passieren.
Gut, in anderen Städten haben wir aber nicht nur eine Bahn, sondern halt eventuell ein größeres Netz oder dann eventuell noch sogar den Busverkehr da außenrum. Bei uns würde es ja schon dann ziemlich einen Nerv treffen, wenn dann halt mal irgendwie was blockiert ist, dann geht halt wirklich nichts mehr.
Das ist in anderen Städten nicht anders. Also die Bahn, es gibt ja dann keine Bahnumfahrungen.
Ja.
Ja, es ist ja nicht so, dass man sagt, wir haben ein Netz und deshalb können wir jetzt von A nach B auch über C fahren, weil die direkte Verbindung zwischen A und B belegt ist, sondern wenn dann irgendwo eine U-Bahn liegen bleibt, dann bleibt die U-Bahn liegen. Und das ändert nichts dran, dass es nur eine Trasse ist. Klar wäre das in Aachen schlimm, aber nicht schlimmer oder weniger schlimmer als in Köln, Düsseldorf, keine Ahnung, Bonn oder so. Die Problematik besteht, selbstverständlich. Die besteht übrigens auch bei Bustrassen. Wenn dann an irgendeiner Stelle die Bustrasse belegt wäre und der Bus in die normale Spur einbiegen müsste, nehmen wir mal den unteren Adalbert-Steinweg zum Beispiel, da können dann auch alte Stellen nicht angefahren werden, weil du eben zwischendurch nicht mehr in die Busspur reinkommst.
Mhm.
Und solche Sachen, klar, das kann alles passieren, aber das ist kein substanzielles Argument gegen eine Bahn.
Ja.
Also das ist so. Ja, wenn ich mir was herrede, dann ist das so. Was das Linksabbiegen angeht, wir sind da wieder beim Planfeststellungsverfahren. Es kann durchaus sein, da kann niemand ausschließen, dass irgendwo Linksabbiegen verboten würde.
Mhm.
Das kann passieren. Da, wo wir dann mit Eigentrasse fahren, ist die Frage, ob man dann so, also das heißt, wo nur die Bahn auf einem Grüngleis zum Beispiel fährt, da kann man halt höchstens mit einem so ein City-Jeep-Ding irgendwie drüber fahren. Aber das ist die Frage, macht man das dann, unterbricht man dann, macht man ein Teerstück, wo man drüber fahren kann oder lässt man es sein?
Mhm.
Das muss man im Einzelfall prüfen. Das hängt immer davon ab, wie viele Leute da abbiegen.
Mhm.
Lohnt sich das dann, das Gleis zu unterbrechen oder nicht? Und gibt es Umfahrungen, die akzeptabel sind für die Anwohner? Aber das sind alles Sachen, die im Planfeststellungsverfahren dann eben festgestellt werden.
Okay. Also jetzt, noch nicht zu beantworten sind schön.
Ja.
Wie viele Buslinien streichen wir denn, wenn die Bahn kommt?
Auch das muss geprüft werden, wie das Gesamtnetz aussehen soll nachher. Grundsätzlich werden viele Fünferlinien wegfallen, weil das natürlich die Linien sind, die parallel zur Bahn laufen und wir wollen ja selbstverständlich keinen Doppelverkehr, weil das genau das ist, wo wir dann auch nachher das Geld mit sparen können, was wir sparen müssen, wenn wir ein zusätzliches Verkehrs Mittel auf dieser Trasse einsetzen wollen. Es gibt für den Südbereich so rund um Brandt gibt es ganz konkrete Vorstellungen schon der ASIAC. Die sind auch in den Fragen und Antworten zum Mobilitätsausschuss auf campusbahn.de zu finden. Also es gibt irgendwie Infocenter und dann, ich glaube, Fragen, Antworten, Mobilitätsausschuss, 24.05. war, glaube ich, die Sitzung. Mhm. Da findet man das. Die ganz am Ende ist eine Karte. Grundsätzlich ist es so, dass die Busse in Brandt nicht wenden werden. Also das ist immer so eine Sache, wir brauchen in Brandt keinen Bushof oder so, sondern das werden Pendellinien sein, die durch Brandt durchfahren, den einen, sagen wir mal, Außenbereich rund um Brandt bedienen, dann in Brandt halten, die Leute aussteigen lassen, gegebenenfalls einsteigen lassen und dann in den anderen Außenbereich
rund um Brandt. Also ein bisschen Schleifen, mehr oder weniger Zickzack hin und her fahren.
Genau, das heißt, durch Brandt durchfahren, aber nicht in Brandt wenden. Mm. Das muss ja nicht sein. Mm. Das haben wir bisher ja auch nicht. Also das ist nicht nötig. Es werden, Eilendorf wird weiterhin angebunden bleiben mit den Linien 2 und 12.
Das heißt, die fahren dann auch am Adelbertsteinweg dann parallel zur Bahn dann weiter runter bis zum Bushof und ihre ursprüngliche Linie.
Okay. Es wird keinen Wegfall von Linien in Richtung Lauensberg-Richterich geben. Das wurde auch teilweise befürchtet. Und es wird auch kein Wegfall von Linien auf der Pfalzer Straße geben. Auch da gab es ja dann Bedenken, dass eventuell das Pfalzer Quartier schlechter angebunden wird. Das sind Dinge, die werden eventuell, also Pfalzer Quartier, das wird eventuell passieren, wenn wir eben, oder das heißt eventuell 99%ig, wenn wir Pfalz anbinden. Das ist klar. Aber es wird nicht schlimm jetzt irgendwie die Pfalzer treffen, die Pfalzer Quartiere treffen.
Also das heißt, an sich trifft es schon die Leute, die jetzt momentan in Brandt, vielleicht noch in Kolding-Münster wohnen, jetzt eine direkte Verbindung haben, da kann es schon passieren, dass einzelne Leute dann einmal mehr umsteigen müssten, also dann irgendwie diesen Hop dann irgendwie in Brandt dann haben, aber sonst alle Umliegenden eher dann nachher davon profitieren,
Das ist so ein Argument, das kann ich zum Beispiel verstehen. Ja. Also wenn ich in Kolding-Münster wohnte und gut zu Fuß wäre, also bin ich ja, dann kann ich das verstehen. Dann muss ich halt in der Tat, wenn ich einmal im Bus sitze und lese oder einen Discman, Walkman, MP3-Player auf den Ohren habe, dann weiß ich, dass ich einmal im Brandt umsteigen muss. Das ist richtig. Das muss ich aber zu bestimmten Zeiten jetzt auch schon.
Ja.
Je nachdem, wann ich fahre, wenn ich eher später abends fahre, dann fahren die Busse auch wohl nicht mehr durch. Unsere Fraktionsgeschäftsführerin kommt aus Walheim und die sagt, ihr wäre die Bahn lieber. Also wenn sie schon mal bis Brandt vernünftig mit einem guten Verkehrssystem fahren kann und erst ab da im Bus, dann weiß sie auch, dass sie in dem Zubringerbus sicher einen Sitzplatz kriegt und in der Bahn sicher einen Sitzplatz kriegt. Das hat halt auch Vorteile. Grundsätzlich kann ich diese Argumentation aber nachvollziehen. Es ist eine Service-Einschränkung. Das betrifft im Übrigen auch zum Beispiel Verlautenheide, wenn die zweite Linie kommt, weil die natürlich durch Haaren fährt, aber die direkten Busse von Verlautenheide bis in die Innenstadt natürlich wahrscheinlich nicht.
Das heißt dann als Zubringer dann auch bis nach Haaren.
Genau.
Wie realistisch ist denn die zweite Linie?
Die brauchen wir, sonst ist dieses System erstmal nicht so sinnvoll, weil wir eben die Kapazitätsproblematik auf der zweiten Trasse genauso haben werden. Noch nicht heute, aber du hast ja eben schon globale Trends angesprochen, Peak Oil und so weiter. Mhm. Das heißt, wir werden definitiv diese zweite Trasse bauen müssen.
Komplett aus Steuergeldern.
Auch komplett aus Steuergeldern, genau. Die erste ist ja auch komplett aus Steuergeldern. aber das GVFG, also dieses Fördersystem, läuft halt 2019 erstmal aus. Mhm. Es gibt jetzt schon eine Kommission, wo unter anderem der Kretschmer und der Seehofer für Bayern, Kretschmer für Baden-Württemberg und noch irgendjemand, irgendein Roter sitzt da auch drin, ich weiß aber nicht, wer das ist. Ich glaube, ist es Rheinland-Pfalz? Ich weiß es nicht. In jedem Fall, die arbeiten schon an einem Nachfolgegesetz. Mhm. Und die Frage ist halt, wie die Fördermittel sein werden. Wir werden, denke ich, nicht mehr auf die 90% kommen. Mhm. Das ist illusorisch. Aber es wird Fördermittel geben und wir werden es uns dann als Stadt natürlich leisten müssen, auch die zweite Trasse zu bauen. Mhm. Egal mit welchem Verkehrssystem. Wenn wir uns jetzt gegen die Bahn entscheiden und ein anderes System nehmen, dann werden wir natürlich auch mit diesem System die zweite Trasse bedienen müssen. Und wenn wir uns jetzt gegen die Bahn entscheiden und für eine folglich dann so eine Busbahn, dann werden wir auf der zweiten Trasse auch diese Busbahnsteige bauen müssen und zusätzliche Großfahrzeuge anschaffen und so weiter, sodass wir auch da wieder im etwa gleichen Kostenrahmen sein werden. Bei der Bahn haben wir halt dann den Vorteil, wenn wir bei Bombardier vorbeifahren, dass wir die Hallen nutzen können. Es wird ja im Moment schon häufig darüber diskutiert, dass man auf der ersten Trasse nur ein provisorisches Depot baut.
Ja, wo und soll dann, das dann angesiedelt sein?
Wahrscheinlich irgendwo zwischen Brandt und Forst, in Kasernengegend.
Ja, ja.
dass man sagt, das machen wir nur provisorisch, möglichst preiswert und nehmen dann, wenn wir die zweite Trasse bauen, eine Bombardierhalle, wo die ja für genau solche Fahrzeuge im Augenblick, da wird ja auch im Augenblick entsprechend Stadtbahnwagen gewartet und montiert, dass man sagt, sowas kann man dann an Synergie nutzen. Mhm. Was wegfällt, ist natürlich die große Investition für den Betriebshof dann auf der zweiten Trasse, weil wir die jetzt schon tätigen würden, beziehungsweise weil wir die Halle nutzen könnten. Und auch die Fahrzeuge, wir müssen im Augenblick zusätzliche Fahrzeuge anschaffen, die wir als Reserve haben, falls mal ein Wagen liegen bleibt. Und das wäre natürlich für die zweite Trasse auch weniger der Fall, weil wir dann ja schon Reservefahrzeuge haben. Also grundsätzlich ist es, würde es etwas preiswerter, aber es würde auch an Förderung wegfallen. Also man kann dann schon auch, ich würde mal aus dem Bauch raus sagen, so durchaus nochmal 5 Millionen Haushaltsbelastung zusätzlich kommen, aber auch da wieder ohnehin. Also egal, ob wir uns jetzt für die Bahn oder für ein Bussystem entscheiden, auch diese zweite Belastung kommt irgendwann auf uns zu, wenn wir auch an dieser Trasse endgültig am Limit sind, wie das im Augenblick der Fall ist bei der ersten.
Gibt es da für den Vergleich irgendwie für den gemeininteressierten Bürger irgendwie vernünftige Zahlen, also dass man sich sowas nochmal selber anschauen kann, also wie irgendwie die Kosten wären, wenn wir jetzt auf eine Busbahn gehen oder halt mit der Campusbahn, also gibt es da irgendwie was gegenübergestellt ist?
Nein, also ich kann es dir mal zeigen, weil ich es halt habe, aber das ist nicht zu veröffentlichen, leider. Mhm. Also wie gesagt, finde ich nicht gut, finde ich eigentlich sogar sehr, sehr schade.
Weil ich stelle mir das vor, das wäre ja eigentlich diese Gegenüberstellung, ist ja wieder genau dieses Transparenzthema. Ich denke, wenn man das irgendwie hätte, dann könnte man die beide gegenüberliegen und sagen, oh, ja gut, wir hätten eh irgendwie 4 Millionen und jetzt sind es vielleicht 6 Millionen mal 2. Das ist jetzt irgendwie bei unserem Haushalt von...
Ja, eher 800.
Ist das dann aber wirklich nur eine kleine zu vernachlässigende Zahl dann einfach? Dann, dann denke ich, könnte man schon viele da überzeugen. Gibt es irgendwie noch Bestreben, sowas zu veröffentlichen? Bis vor dem 10. März?
Also bei mir schon. Also ich nenne die Zahl ja auch. Also wir ungefähr 115 Millionen Investitionen für den Fahrweg sind das und für die Umbaumaßnahmen, für die Eigentrassen, für den Unterbau. Man muss natürlich auch dann unter diesen Betonplatten vernünftigen Unterbau machen, so ähnlich wie bei der Bahn dann das Gleisbett. Wir haben die Fahrzeuge, die angeschafft werden müssen, die eben auch nicht gefördert werden. Das sind alles Dinge, die dann auch auf uns zukommen, aber die Zahlen zu veröffentlichen, das liegt leider nicht bei mir.
Also das heißt, da wieder bei der ASEAC, wo das momentan liegt.
Genau, und die Studie ist auch von Anfang 2010. Also es ist nicht, dass wir da jetzt irgendwie jetzt spontan uns noch was auf den Kopf gedrückt hätten. Mhm. Ich glaube im Übrigen nicht, wenn man es veröffentlichen würde, dass es auch nur eine Person überzeugt. Diejenigen, die so tief einsteigen und kritisch sind, die werden dann sagen, ja klar, hat ja die ASEAC gemacht, die will ja die Bahn, deshalb glauben wir die Zahlen nicht. Und diejenigen, die nicht so tief einsteigen, die interessiert es halt nicht, die werden es nicht lesen. Also es ist nur eine Handvoll und ich glaube, bei denjenigen ist es schon gut, wenn man sagen wir, im persönlichen Gespräch das sagt. Ja. Das hilft vielen weiter.
Okay. Ich würde gerne nochmal irgendwas, was wir rausarbeiten, warum das ganze Ding in Anführungszeichen alternativlos ist. Also wir haben so viel Kosten und sowas.
Es ist nicht alternativlos, um Gottes Willen. Also dass nicht alternativlos ist in der Politik immer ganz, ganz schlimm. Es gibt immer Alternativen. Mhm. Die Frage ist nur, ob sie besser oder schlechter sind. Mhm. Und an der Stelle meiner Meinung nach ist die Bahn in keinem Fall. Wir können auch eine Seilbahn bauen. Ja, das geht. Das ist alles möglich. Es ist halt nur teurer und schlechter.
Ja.
So ist es bei der Bahn auch. Wir haben die alternative Busbahn. Die ist vielleicht etwas günstiger, aber nur ein bisschen günstiger. Hat aber dafür einen Haufen Nachteile. Und also der wichtigste Punkt ist meiner Meinung nach die Barrierefreiheit. Vor dem Hintergrund, dass wir eben dann nicht genau exakt zum Bahnsteig klar, wenn du auf Schienen fährst, fährst du wie auf Schienen. Ne? Mhm. Und hältst ganz genau am Bahnsteig an. Du kannst da ohne eine ernstliche Schwelle ein- und aussteigen. Also
das heißt, wir haben überall mit der Bahn auf jeden Fall
Barrierefreiheit, Einstieg. Da, wo die Bahn ist.
Ja, ne? Das heißt, in der Stadt, also wenn ich uns angucke, dann Blondelstraße oder sonst was, dann werden da Rampen gebaut zu dem Bahnsteig einfach hoch, also dass ich da mit dem Rollstuhl Kinderwagen einfach hochkomme.
Und ich bin jetzt vor 6 Monaten und einem Tag Vater geworden und das ist einfach wahnsinnig wahnsinnig wichtig, dass man barrierefrei ist, auch für junge Eltern. Nehmen wir beispielsweise mal die Fahrt zum Tierpark. Da gibt es dieses tolle Pinguin-Ticket, wo du mit Familie und allem Eintritt schon im Bus lösen kannst. Meine Frau und ich haben überlegt, wie würden wir das denn machen? Wie gesagt, wir wohnen hier mitten in der Innenstadt. Wir würden nicht mit dem Bus zum Tierpark fahren. Mhm. Wir würden mit der Bahn auf jeden Fall zum Tierpark fahren. Die wird zwar nicht direkt vor dem Tierpark halten, aber du kannst dann im Bushof schön reinfahren, ohne rumzuwuchten. Und dann am Tierpark gehst du noch ein paar Meter zu Fuß. Willst du ja eh, sonst gehst du nicht in den Tierpark. Das wäre super. Aber wenn du schon in den Bus rein hochheben und so weiter, der ist viel zu eng. Da hast du ein, vielleicht zwei Plätze für Kinderwagen. Mhm. In der Bahn hast du viel mehr Platz. Da kannst du auch zu fünft oder sechs mit dem Kinderwagen, mhm, also fünf oder sechs Kinderwagen fahren. Solche Dinge, das ist einfach wahnsinnig wichtig für ein Verkehrsmittel. Und wir decken halt mit der Bahn logischerweise die Trassen ab, die am stärksten nachgefragt sind. Also wir würden das nicht überall machen, weil das mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird und dann ist das, das Netz zu teuer. Im Ruhrgebiet werden auch Trassen stillgelegt, die nicht entsprechend ausgenutzt sind. Das heißt, wir dürfen nicht den Fehler machen, überall einfach eine Bahn zu bauen, sondern wir müssen die Bahn da bauen, wo das Bussystem an die Kapazitätsgrenzen stößt. Und dementsprechend da, wo der Bedarf so hoch ist, dass möglichst viele Leute von der Bahn profitieren. Klar, wenn ich das in Kilometern ausdrücke, ist es wenig, mit 12 Kilometern von 1200. Aber zum einen darf man das nicht, sondern man muss immer Nutzkilometer, also Anzahl Fahrgäste mal Kilometer rechnen. Also anders ja unseriös. Und du musst gucken, wie ist das Einzugsgebiet derjenigen, die Bahn nutzen können. Also wie viele Arbeitsplätze liegen entlang der Trasse, wie viele Wohnplätze. Und das sind, ich glaube, 160.000 Wohnbereiche und 80.000 Arbeitsplätze.
Dann machen wir so irgendwie zum Ende einfach nochmal vielleicht so 3-4 Punkte, die, wo du sagst, deswegen brauchen wir die Bahn, deswegen stimmt dafür am 10. März.
Ja, also vor allen Dingen das Wichtigste ist, geht abstimmen. Bürgerbeteiligung hilft nicht, wenn dann am Ende 10% oder 20% entscheiden, sondern dann wäre der Rat die bessere Variante mit repräsentativ gewählten Vertretern. Also dementsprechend geht möglichst alle wählen. Ich persönlich bin natürlich offensichtlich für die Bahn. Wir haben uns lange damit befasst. Wir haben viele verschiedene Alternativen geprüft und wir haben ein Problem, eine Herausforderung, die wir lösen müssen, die wir angehen müssen. Die Bahn ist aus 17 geprüften verschiedenen Verkehrssystemen dasjenige, das die Probleme eben am besten löst, am preiseffizientesten langfristig löst und viele Vorteile im Hinblick auf Lärmschutz, Umweltschutz, Barrierefreiheit, Elektromobilität und so weiter mit sich bringt, die wir brauchen in Aachen. Und dementsprechend, ja, geht wählen, am besten für die Bahn. Und idealerweise informiert euch, tut ihr offensichtlich, sonst hättet ihr jetzt nicht hier anderthalb Stunden Podcast euch angehört. Das ist schon eine gute Sache, wenn man sich so intensiv mit dem Thema befasst. Und last but not least, wenn ihr jetzt über diese ganze Geschichte Spaß bekommen habt an politischer Arbeit, bei den meisten Parteien ist es so, dass am Ende so 5 bis 10 Leute eher weniger in den jeweiligen Themenbereichen entscheiden und diskutieren. Und man kann sehr, sehr viel verändern, wenn man sich dann für eine politische Partei entscheidet und da mitmacht. Wir tagen auch gerne öffentlich im Bereich Mobilität. Also seid da herzlich eingeladen, auch mal zu unseren Sitzungen zu kommen, euch das einfach mal anzuschauen. Und wenn er dann sagt, nee, ist nichts für mich, dann ist halt nicht. Aber ich denke, ihr habt jetzt im Rahmen dieser Campusbahn-Diskussion schon gemerkt, dass man auch Spaß haben kann an Politik. Es sind nicht immer so große Sachen, aber auch die kleinen sind manchmal sehr interessant. Siehe zum Beispiel Lütticher Straße, wo sich offensichtlich sehr, sehr viele Leute für interessieren oder auch andere Fragen der Mobilität, die echt spannend sind. Also kommt vorbei und diskutiert mit und geht wählen zur Campusbahn.
Ja, Michael, servus, ich danke dir für die Zeit. Knapp anderthalb Stunden sind jetzt rum. Wir werden auf jeden Fall noch die ganzen Sachen, soweit es geht, noch verlinken. Wenn die Hörer noch irgendwie Fragen an dich haben, dürfen sie dich kontaktieren?
Ja, selbstverständlich. Auch meine Handynummer, also geht einfach auf www.michaelservos.de, da steht auch meine ganzen Kontaktdaten, auch meine Handynummer und ihr könnt gerne auch einfach anrufen. Das ist an vielen Stellen vielleicht einfacher, als das per Mail zu machen, aber wenn ihr es irgendwie dokumentieren wollt, ich bin auch bei Abgeordnetenwatch, logischerweise wie alle Aachener Ratsleute und ich kann auch gerne öffentlich antworten oder per E-Mail, damit ihr was Schriftliches habt und alles gar keine Frage. Und was ich noch empfehlen kann, ist auf www.aachen-spd.de/stadtbahn. Beachte, wir haben es Stadtbahn genannt. Da haben wir versucht, alle kritischen Fragen auch mal zusammenzutragen und möglichst mit Quellen zu beantworten, damit man eine umfangreiche Sicht auf die Vorarbeiten noch hat und sieht, dass wir nicht einfach irgendwas in den Raum werfen, sondern uns schon Gedanken drum gemacht haben.
Wunderbar. Ich danke dir vielmals für die Zeit.
Gerne.